Ein Ausflug nach Franken-Erlangen. Wem Spektakuläres einfällt, bitte melden, war meine Auffassung, bevor ich ankam. Nach der Rückfahrt hätte ich sofort die Hand heben können. Ganz ehrlich, es ist immer wieder nett zu verreisen und dann Kolleginnen und Kollegen zu treffen, schöne Stunden miteinander zu verbringen und sich auszutauschen. So kam ich im Februar auch nach Erlangen. Die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten vergab dort ihren Ehrenpreis 2025 an den Reisebuchverleger Michael Müller. Den Talk mit ihm gibt's schon hier im Reiseradio. Wahlweise suchen oder auf der Reiseradio-Website dem Link folgen. Das war schon Grund genug. Dann kam das Angebot, in Erlangen in dem Hotel zu übernachten, das für 2024 den dritten Platz beim Deutschen Tourismuspreis gemacht hatte. Eine Übernachtung, selbstredend, selber bezahlt, wartete und so kommt Luise ins Spiel. Das ist der Name des Hotels. Deutsches Reiseradios Podcast 282 mit Rüdiger Edelmann über die Wall of Change im Hotel Luise, über Nachhaltigkeit und Kreisläufe und über die sensationellen Ideen eines jungen Hotelmanagers, der dem Familienbetrieb seit 10 Jahren einen neuen Kreislauf nach dem anderen verpasst. Naja, und wenn wir schon da sind, gibt's auch noch ein paar Erlangen-Tipps. Aus gutem Grund, bald ist Pfingsten und da steht in Erlangen der Jahreshöhepunkt an. Davon später mehr. Erstmal ist Luise dran. Die Schlagzeile des Deutschen Tourismusverbands, der den Preis jedes Jahr vergibt, lautete Eco statt Ego. Mit der Wall of Change Wissen teilen und gemeinsam die Welt verändern. Und dieses weltverändernde Hotel war nun Herberge für eine Nacht. Klar, dass wir alle am nächsten Morgen mehr wissen wollten über die Auszeichnung bzw. was denn dahinter steckt. Letztlich engagiert sich das Hotel Luise schon seit den 1980er Jahren für nachhaltiges Wirtschaften. Die einzelnen Aktionen und Maßnahmen summieren sich inzwischen auf über 270. Wer Gast ist, kann die Dokumentation in der Lobby auf einer Wall of Change inhalieren. Geht auch digital auf einer zusätzlichen Website des Hotels. Sie gilt, auch deshalb die Auszeichnung, als Inspirationsquelle, selbst nachhaltiger zu werden. Und ja, wer hinschaut, kommt ins Staunen. Das Luise ist inzwischen tatsächlich Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und zeigt, dass viele kleine Schritte zu einem großen Ziel der Nachhaltigkeit im Hotelbetrieb führen. Aber lassen wir am besten den heutigen Chef Ben Förtsch zu Wort kommen.
Das sind meine Großeltern und warum habe ich dieses Bild ausgewählt? Das ist mir recht wichtig, weil wir sind ein familiengeführtes Hotel. Ich bin eben die dritte Generation. Der Betrieb ist ein bisschen gewachsen und über die Jahre ist es immer größer geworden. Meine Eltern haben den größten Ausbau gemacht und so wie der Betrieb jetzt aussieht und der Größe führe ich das Unternehmen jetzt seit 2014. Wurde da recht ins kalte Wasser geschmissen, weil mein Vater leider plötzlich sehr schwer erkrankt ist. Meine Mutter ist in Rente gegangen und gerade mit dem Bachelor fertig und auf dem Weg zum Master und ein bisschen was zu lernen, hieß es dann, also entweder du machst es jetzt oder wir müssen es verkaufen. Und dann stand ich da mit 25 plötzlich im Chefbüro und ja, nach über 10 Jahren kann ich jetzt sagen, es lief schon okay dafür, dass ich es gemacht habe. Aber diese ganzen Krisen, die in den letzten Jahren da auf uns zugekommen sind, die konnte man natürlich nicht ahnen. Also es waren keine leichten 10 Jahre. Aber es ist immer weiter gewachsen und bei mir ist es wichtig, bei diesem Bild von oben kann man ein bisschen sehen, wie sehr grün es eigentlich ist, wenn die ganzen Bäume Blätter tragen würden und dass wir so ein kleiner Stadtdschungel sind. Und das ist eben auch die Geschichte. Also wir möchten das Hotel der Kreisläufe werden und ein Teil davon ist, manchen ist es vielleicht aufgefallen, wenn man ins Hotel reingeht, die Decke ist grün, vorm Haus stehen so Stämme. Das soll alles ein bisschen den Eindruck erwecken, dass man von der Stadt in den Wald tritt. Aber nicht jetzt so, im Englischen sagt man in your face, so richtig, dass man erschlagen wird, sondern das ist so subtil, dass man es erahnen kann im Design. Ja, Kreislaufwirtschaft hat ja ganz viele verschiedene Dimensionen. Und ich finde dieses Zeichen viel wichtiger als ein reiner Kreis. nämlich diese Spirale. Wir denken ja auch, ja, die Erde dreht sich halt um die Sonne, aber das ist ja nicht stationär, sondern das ganze Sonnensystem fliegt ja durch das Weltall und wir bewegen uns nicht im Kreis, sondern wir bewegen uns immer ein Stück weiter. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Aspekt, vor allem mit Bezug auf die Zeit, dass wir nicht vergessen, dass wir uns auch weiterentwickeln. Und deswegen wird eben nicht nur diese Zeit dazu führen, dass wir in diese Spirale kommen, sondern es ist der Fortschritt, der jeden Kreislauf immer wieder ein bisschen optimiert und ein bisschen weiterbringt. Und es ist auch der Wachstum. Meine Eltern waren noch in der Generation, wo es in erster Linie darum ging, Nachhaltigkeit bedeutet Verzicht. Einige kennen das, ich habe meine ganze Kindheit drin verbracht. Also ich meine, das ist nicht despektierlich, aber im Reformhaus, wenn ich da mit meiner Großmutter war, da gab es die tolle Farbpalette von hellbraun bis dunkelbraun in Altpapier und Jute. Und es hatte auch diesen klaren eigenen Geruch. Und alle Reformhäuser, die ich kenne, die hatten Korkboden. Und es war im Grunde alles so ein monochromes Farbschema. Und inzwischen ist das Thema Nachhaltigkeit eben nicht mehr so reduziert, weil man kann jetzt alles in dem Bereich machen. Diese Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass man weiterhin mit Wachstum arbeiten kann, dass man es mit dem Kapitalismus, in dem wir leben, vereinen kann und dass wir eben tolle Dinge da erschaffen können. Und ich denke, die meisten haben es vielleicht schon gesehen, unten in der Lobby unsere Wall of Change, womit wir den dritten Platz beim Deutschen Tourismuspreis auch bekommen haben, ist so ein Beispiel, um zu zeigen, was man alles machen kann. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sich die Mühe... Es hat sich sicher keiner die Mühe gemacht, alle Blätter zu lesen. Aber auf jedem Blatt steht eben ein Wort oder eine Phrase und jedes Blatt steht für eine Nachhaltigkeitsmaßnahme, die wir in den Jahren, die der Betrieb jetzt existiert, schon umgesetzt haben. Inzwischen sind wir bei über 270 Maßnahmen und wir haben eine Webseite dazu, die jede Maßnahme beschreibt, erklärt, mit Bildern, mit Partnern darstellt und es auch verknüpft mit den Nachhaltigkeitszielen der UN, um zu zeigen, das haben wir gemacht, hat gut geklappt, kann man einfach nachmachen. Und da sind ganz kleine Sachen dabei, die gar nichts kosten, wenn man sie umsetzt. Aber es sind auch ganz große Sachen dabei gewesen, die ein paar Millionen gekostet haben. Aber darum geht es eben. Wenn man mich jetzt so fragen würde, ja, was macht denn euren Betrieb so nachhaltig? Welche von den 270 Maßnahmen erzähle ich jetzt? Und Sie interessiert vielleicht der soziale Aspekt mehr, Sie vielleicht, weil Sie einen Garten haben, mehr die Biodiversität und andere dann wieder der Aspekt von der Kreislaufwirtschaft. Und dann ist es natürlich schwierig, da Prioritäten zu setzen. Und so kann spielerisch jeder das entdecken, was er am meisten mag. Ja, und wenn wir zum Hotel der Kreisläufe kommen wollen, dann gibt es natürlich die verschiedensten Kreisläufe, also beispielsweise die Ressourcenkreisläufe. Wir haben eine Regenwasserzisterne, womit wir die in den Zimmern im Nebenbau die Toiletten spülen, aber auch weitere Kreisläufe, wie dass wir versuchen, alles, was auf dem Grundstück wächst, also Äste, Blätter, Gras und das Ganze, dass wir das auch auf dem Gelände behalten, langfristig Substrat aufbauen und nicht wegnehmen. Was natürlich ein bisschen spektakulärer ist an Ressourcenkreisläufen, sind unsere nachwachsenden Hotelzimmer. Das sind unsere Modellzimmer, die wir bereits 2016 umgesetzt haben. Die heißen deswegen nachwachsende Hotelzimmer, weil alles, was aus der Natur kommt, wieder zurück in die Natur kann. Und somit kann wieder daraus etwas nachwachsen. Also wir haben hier zum Beispiel eine Strohdecke aus gepressten Strohplatten oder der Bettkasten aus Kork und Holz. Ist so gebaut, dass man es wieder komplett auseinandernehmen kann. Ich kann es in den Garten legen, es kann verrotten und daraus kann theoretisch ein neuer Baum wachsen oder vielleicht sogar ein neues Zimmer. In der Kreislaufwirtschaft oder dem englischen Begriff dem Cradle to Cradle gibt es aber nicht nur diesen biologischen Kreislauf der biologischen Produkte, wie jetzt auch zum Beispiel die Wand, die aus einem ganz natürlichen Denkmalschutzputz ist, kann ich auch abkratzen und im Garten vergraben. Und dann gibt es noch die Technosphäre und den technischen Kreislauf und das sind zum Beispiel die Teppiche. Denn diese Teppiche sind schon aus Recyclingmaterial, sie sind so konzipiert, dass ich eine Fliese, das sind so große Fliesen, rausnehmen kann und wieder eine neue einlegen kann und diese Fliese kann zu 100% recycelt werden und wieder zu so einer Fliese werden. Und was besonders spektakulär da drin ist, ist, dass wir da auch eine Astronautendusche haben, hat ein kleines Display und die wurde ursprünglich für die Mars-Mission entwickelt von einem schwedischen Unternehmen und recycelt das Wasser im eigenen Duschkreislauf. Und es führt dazu, dass man 80% Wasser, 90% Energie einspart. Denn das Wasser, das läuft unten in den Ablauf, hat immer noch um die 38 Grad, muss also fast gar nicht mehr erhitzt werden im Vergleich zum Frischwasser,
was irgendwie mit 10, 14 Grad aus der Leitung kommt. Nein, man duscht nicht mit seinem eigenen Dreck. Das wird wirklich sehr, sehr gut gefiltert und unten eine Sensorik im Ablauf, die erkennt auch, dass, wie dreckig man ist. Also wenn man jetzt gerade... Aber ich sehe tatsächlich in meiner App dann, wie lange hat der Gast geduscht und wie effizient hat der Gast geduscht. Also das kann ich tatsächlich machen. Das ist ein Paradebeispiel für diese Kreislaufwirtschaft, die Spaß macht. Also die Leute stehen unter der Dusche und denken sich nicht so, oh, das ist jetzt diese Wassersparmatur, ich muss schauen, dass ich genügend Wasser bekomme, sondern ich kann eine halbe Stunde duschen und verbrauche nicht so viel Wasser, wie wenn ich daheim 5 Minuten dusche. Was bei der Kreislaufwirtschaft dann immer ein bisschen vergessen wird, sind die Glückskreisläufe, wie wir es sagen. Das sind einmal natürlich, dass wir als Team einfach gut zusammenarbeiten, dass wir auch durch die Krisen gut durchkommen, dass meine Bürotür immer offen steht. Das betonen meine Mitarbeiter immer, wenn er gefragt wird, warum ich ein netter Chef bin. Das ist für mich irgendwie selbstverständlich. Ich will sie nicht ganz aushängen, die Türe. Manchmal brauche ich meine Privatsphäre, aber im Großen und Ganzen ist es einfach wichtig, dass wir ein Team sind und dass wir eine Familie sind und dass da ein freundschaftlicher Umgang ist. Und dann gibt es noch die Naturkreisläufe und vielleicht schaffen wir es da noch einen kurzen Blick drauf zu werfen, weil es liegt fast schon auf dem Weg zum Bus. Das ist unser Mikrowald. Dieser Mikrowald, den haben wir 2021 vorbereitet. Das ist ein Konzept, kommt ursprünglich aus Japan, die Miyawaki-Methode. Da haben wir auf 60 Quadratmeter über 200 Bäume gepflanzt. Das ist im Vergleich zur normalen Waldaufforstung was völlig anderes. Da wird pro Quadratmeter vielleicht ein Baum gepflanzt. Hier ist es pro Quadratmeter bis zu 5 Bäume. Und dieser Wald ist ein perfektes Beispiel für eine Schwammstadt. Also wir speichern unheimlich viel Wasser damit. Wir sind resilienter gegenüber Stürmen. Diese Mikrowälder haben 30 mal höhere Biodiversität im Vergleich zu einer traditionellen Stadtbepflanzung. Und man hat nach 10 Jahren die Qualitäten eines 100-jährigen Waldes. Was bedeutet das? Natürlich nicht, dass die Bäume so groß sind wie in 100 Jahren, sondern dass das Myzel im Boden, dass diese Vernetzung zwischen den Pflanzen, dass die Resilienz dieses Waldes einfach da schon die Qualitäten hat, als wäre der Wald deutlich länger da. So war es nämlich dann schon im August 23, ein richtig schöner Dschungel. Und letztes Jahr habe ich mich dann da ein bisschen durchwühlen können. Und wenn man jetzt unten das ohne Blätter sieht, kann man sich gar nicht vorstellen, wie dicht es im Sommer ist. Und es ist wirklich so, dass man innerhalb von 2-3 Metern einfach nicht mehr rausschauen kann. Und es ist wirklich ein kleiner Wohlfühlort, leider noch nicht für die Gäste vollumfänglich zugänglich. Dazu ist es auch zu klein. Aber mal das ein oder andere Mitarbeitergespräch habe ich da geführt und das ist dann schon schön. Ich irgendwo beim Unkraut jäten und meine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter saß dann auf dem Stuhl und hat mir beim Arbeiten zugeschaut. Das ist auch gut für die Moral manchmal. Und dann gibt es auch die Community-Kreisläufe, was manchmal vergessen wird, vor allem wenn man ein Hotelbetrieb ist, dass man ja tendenziell eher wie ein Fremdkörper ist. Die wenigsten kommen auf die Idee, in der eigenen Stadt mal im Hotel zu übernachten oder zu sagen, ich möchte dort frühstücken oder in die Sauna gehen. Und da haben wir uns eben dem ganzen Thema gesondert auch gewidmet, dass wir zum Beispiel den Lebensmittelautomaten vor dem Haus haben, damit die Nachbarschaft auch die Produkte kaufen kann, die wir verwenden. Und wenn sie sich dem Ablaufdatum nähern, dann können wir sie bei uns im Betrieb verwenden. Also es ist ein Zero-Waste-Prinzip, dass wir einfach nichts haben, was dann danach wegkommt, weil es nicht verkauft wird. Das ist eine schöne Geschichte, die man als Hotelbetrieb durchaus umsetzen kann und sich damit einfach mit der Nachbarschaft irgendwie ein bisschen besser vernetzt. Und ich denke, der Schlüssel zum Erfolg ist ein wunderschönes Beispiel. Ich zähle bis 3 und auf 3 klatschen wir alle zusammen in die Hände. Ist ja ganz einfach, oder? Okay? 1, 2, 3. Genau, das ist das Problem. Die einen oder anderen kennen das vielleicht. You got to walk the talk. Also es ist egal, was ich hier erzähle. Wenn ich was anderes mache als das, was ich erzähle, dann funktioniert das nicht. Und genauso wie das mit dem Klatschen ist, ist es eben auch mit anderen Themen. Wenn ich nicht wirklich hinter diesem Konzept stehe oder nicht wirklich dahinter stehe, dass ich mein ganzes Leben nachhaltig ausrichten will, dann glaubt mir das auch keines meines Teams und ich denke auch Sie nicht. Und deswegen ist das einfach ein wichtiger Punkt und da versuchen wir irgendwie drauf zu kommen und den einen oder anderen anzustecken. Wir haben durchaus unsere Ecken und Kanten, es ist nicht alles super schön, es ist nicht alles durchdesignt, aber man spürt hoffentlich, spätestens jetzt nach meinem Gewusel hier, dass wir das wirklich mit Leidenschaft machen.
wenn das mal keine Innovationen sind. Überhaupt, man kriegt das Gefühl, dass in Erlangen insgesamt eine Nähe zur Nachhaltigkeit besteht. Nehmen wir den öffentlichen Busnahverkehr in der Stadt. Innerhalb des Innenstadtkreises zum Beispiel sind die Busse kostenfrei. So war es denn auch eine echte Einladung, von der hotelnahen Bushaltestelle bis ins Zentrum der Hugenottenstadt Erlangen zu fahren, um einen Stadtbummel zu machen. Der Grundriss der Altstadt, die wiederum in Alt- und Neustadt, also genau genommen alt und nicht ganz so alt, fällt aus dem Rahmen. Stichwort barocke Planstadt, die mit der Ankunft der Hugenottenflüchtlinge in gleicher Weise fortgesetzt wurde. Anschaulich inklusive Schlossplatz, Schloss und natürlich auch Schlossgarten. Lohnt ein Besuch aus mehreren Gründen. Diese habe ich mir von Oliver Timmermann vom örtlichen Tourismusmarketing erzählen lassen, damit ihr bei einem Besuch nicht im Regen steht. Und nach dem zu Pfingsten anstehenden Highlight habe ich natürlich zuerst gefragt.
Erlangen ist ja sehr bekannt für seine Berge. Ich war ja also nicht nur regional bekannt, sondern hier studieren viele Leute, hier haben viele studiert, hier waren viele Leute bei großen Weltunternehmen. Die kommen auch alle immer wieder, wenn die Bergkirchweih ist. Muss man sich vorstellen, dass 16 Kellerhäuschen, Bierkeller machen ihre Tore auf. Die Leute sitzen dann wie auf Tribünen auf diesen Biergärten und genießen ihr Bier. Gibt es auch traditionell immer aus dem Litterkrug. Das ist ein schöner Steinkrug, der dann kühl im Sommer gelagert wird im Keller und dann das Bier auch lange kühl hält. Und das ist auch immer eine spannende Sache, wenn man dann hierher kommt.
Architektonisch fällt Erlangen auch ein bisschen aus dem Rahmen, wenn man also jetzt Altstadt und Neustadt, wobei man da ja nun fast schon überlegen kann, was ist jetzt der neuere Teil und der ältere Teil, aber das hat mit Hugenotten zu tun, die irgendwann hierher kamen und durch einen völlig neuen Stadtgrundriss, der offensichtlich den Leuten, die hierher kamen, so ein bisschen auch im Blut lag.
Also es ist immer eine kleine Überraschung, wenn die Leute herkommen, weil die Leute sagen immer irgendwann auf einmal, diese Häuser sind so einheitlich und so schön niedrig. Und dann kann man immer sagen, ja, das ist diese barocke Planstadt, die im 17. Jahrhundert vom Markgrafen geplant worden ist. Ja, rechtwinklige Straßenkreuzungen, der Wind weht durch die Straßen durch und das hat was Beruhigendes, weil die Stadt ist eigentlich eine Großstadt von der Idee her, aber es ist einfach wie eine perfekt durchgeplante Kleinstadt, durch die man spaziert. Und die wirkt dann nochmal anders, als wenn ich jetzt eine ganz klassische mittelalterliche Stadt mit Fachwerk habe oder, sag mal, eine Metropole.
Und wenn man vom Besucherstandpunkt her da rangeht, die Möglichkeit zu verlaufen ist wesentlich geringer.
Die ist wesentlich geringer und ich gebe immer den Tipp, orientiert man sich doch am besten an den Kirchen, weil dann findet man auch die wichtigen Plätze und kann so in der Stadt hin und her jumpen, auf gut Deutsch, ja.
Erlangen hat gleichzeitig eine Uni, dementsprechend gibt es ziemlich viel jüngeres Publikum hier, das heißt Kneipen, Restaurants, alle möglichen anderen Sachen, die spielen, glaube ich, in der Stadt eine große Rolle und das auch außerhalb der Berghills.
Kann man wirklich so sagen, also die Zahl, offizielle Zahl an Studenten ist 30.000, das macht ein Viertel der Bevölkerung aus. Ja, und das merkt man, die Stadt ist dynamisch, die Stadt ist jung, die jungen Leute nutzen natürlich das Angebot, man sieht es in der Gastronomie, es gibt da wirklich ja, von typisch fränkisch so international leckere Sachen. Und auch mal wieder dieses Thema Bergkirchweih, wer hier studiert, der hat natürlich auch seine Freude am Pfingsten aufs Volksfest zu gehen.
Gehen wir doch einfach auch mal in die freundlichere Jahreszeit, wenn es draußen richtig schön warm ist, wenn man draußen sitzen kann. Auch Außengastronomie innerhalb des Stadtzentrums ist ja, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Wenn ich jetzt so beispielsweise einfach sage, ja, ich fahre jetzt mal nach Erlangen für ein ganzes Wochenende. Gastronomie ist da, Gemütlichkeit ist da, die Annehmlichkeiten sind da, Bier ist auch da. Aber was sollte ich mir denn unbedingt anschauen? Vielleicht einfach mal so die 4, 5 Highlights der Stadt.
Also unseren Schlossgarten haben wir jetzt im Winter gesehen. Im Sommer ist er natürlich deutlich spannender, weil die Gärtnerinnen und Gärtner, die bepflanzen den so wunderschön. Das sind die prächtigen, bunten Farben, die man dann hat. Die Orangerie, wie der Name schon sagt, ist orange. Wenn die Sonne da drauf strahlt, ist es ein tolles, perfektes Fotomotiv. Man nimmt sich eine Picknickdecke mit, sitzt im Schlossgarten drin, holt sich beim Wochenmarkt einen Snack. Also das ist so der Kern, den man anschauen kann. Dann angrenzend empfehlen wir immer den Botanischen Garten. Im Sommer ist er einfach perfekt bepflanzt und das ist halt einfach alles auch fußläufig. Was wir auch immer gerne empfehlen, Frühling, Sommer bis Spätsommer. Die Bierkeller, da gibt es einen, den kann man besichtigen. Da geht man wirklich in die Finsternis rein. in kilometerlange Tunnel. Und es ist richtig spannend, weil das hat was Magisches, weil man sich vorstellen muss, da haben sich wirklich Menschen reingegraben damals, um Bier drinnen zu lagern. Auch eine spannende Sache. Und wenn man dann schon bei uns beim Burgberg ist, man kann auch über diesen Berg drüber laufen. Da gibt es die Solitude zum Beispiel, ein schönes Waldstück, wo absolute Ruhe herrscht, man einen schönen Blick über Erlangen hat. Und von da drüber gewandert, da kommen dann auch nochmal so richtig schöne typisch fränkische Biergärten, wo man auf Höhenwegen wandert und dann schon so an die Berge der fränkischen Schweiz am Horizont sieht. Ja, und das ist alles, sage ich mal, fußläufig.
Und Erlangen als Basis für ein Wochenende ist ja vielleicht auch deshalb nicht verkehrt. Ich bin zwar sicher, die Nürnberger werden das nicht so gern hören, wo man sagt, man ist an dem Großraum Nürnberg dicht dran. Man hat sehr viele Städte, Attraktionen, Attraktivitäten von hier aus letztendlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von einer halben Stunde in absoluter Nähe.
Also unser Bahnhof, sagen wir, der Schlossgarten und der Bahnhof sind 5 Minuten zu Fuß voneinander entfernt. Vom Bahnhof kann man mit der S-Bahn nach Nürnberg reinfahren, man kommt nach Fürth, man kommt nach Forchheim, man kommt nach Bamberg und Nürnberg ist mir wirklich in 10 bis 15 Minuten mit dem Zug. Mit einem Deutschland-Ticket geht es natürlich heute noch mal einfacher und es ist einfach eine perfekte Anbindung, regelmäßige Fahrten und ja, lohnt sich wirklich auch, wenn man sagt, ich mache hier mein kleines Basislager in Franken und möchte dann die Städteregion entdecken.
Und die fränkische Schweiz ist auch noch um die Ecke.
Genau, man fährt nach Forchheim, da fährt dann auch der nächste Zug dann so ein kleines Bähnchen dann rein in die fränkische Schweiz oder man wandert von Forchheim los, sind sie einfach perfekt dann im Herzen von Franken.
Wenn das mal kein attraktives Angebot ist. Im Übrigen, Franken und Bier ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Wer vor oder nach der Bergkirche bei mehr über Gerstensaft und viele kleine Brauereien in der Region erfahren möchte, für den ist gesorgt mit dem Reiseradio-Podcast Nummer 104. Das ist schon eine Weile her, aber das Bier schmeckt auch heute immer noch. Abo von Website und Podcast nicht vergessen, ihr wisst ja, kostet nichts, bringt viel, weil journalistisch recherchiert und umgesetzt. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Hörausgabe. By the way, Nachrichten aus der Reisewelt zum Nachlesen gibt's 2x die Woche ebenfalls auf unserer Website deutschesreiseradio.com. Und tschüss.